Ja, ich grüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Roland Schäfer. Ich bin Fachkraft für Datenschutz, externer Datenschutzbeauftragter bei kleinen und mittleren Unternehmen und Referent bei verschiedenen Schulungsanbietern zum Thema Datenschutz. Darüber hinaus bin ich engagiert in verschiedenen Bürgerrechtsorganisationen. Zwei davon habe ich für Sie Zettel da vorne ausgelegt. Das ist Demokratie statt Überwachung. Sie haben vielleicht gehört, da gab es mal einen Menschen in der Nähe von Darmstadt, der ist zu einem Spionagezentrum oder in der Nähe von einem Spionagezentrum, hat er einen Spaziergang in Facebook avisiert. Der Mensch heißt Daniel Bangert. Und dann ist die Militärpolizei der Amerikaner und das Bundeskriminalamt eingeschritten und hat aber gemerkt, sie können einen Spaziergang nicht wirklich verhindern. Und seitdem gehen jede Menge Menschen in dem Raum um diesen Deckerkomplex in Griesheim Samstag für Samstag, auch heute wieder um 15 Uhr, spazieren, um darauf hinzuweisen, dass hier Spionage stattfindet. Aus dieser Aktion hat sich dieses Bündnis Demokratie statt Überwachung vor 3 Jahren gebildet. Ich persönlich bin auch aktiv und mit dieser Gruppe, die Datenschützer Rhein-Main, Teil dieses Bündnisses. Wir beschäftigen uns im Rhein-Main-Gebiet vornehmlich mit dem Thema Videoüberwachung. Wir haben vor 2 Jahren eine Beschwerde beim Hessischen Datenschutzbeauftragten eingereicht mit fast 400 Stellen, wo Videoüberwachung im Stadtgebiet, nur im Stadtgebiet von der Stadt Frankfurt, mit über 800 Einzelkameras stattfindet und kriegen nach und nach immer wieder die Rückmeldung, hier ist eine Kamera rechtmäßig, aber dort ist die Kamera abgeschraubt worden oder neu ausgerichtet worden. Also die Videoüberwachung hauptsächlich durch private Geschäfte im öffentlichen Raum hat exzessiv zugenommen und wir versuchen das einzudämmen, aber wir beschäftigen uns auch mit anderen Themen wie elektronische Gesundheitskarte, Datenmissbrauch bei Jobcentern und so weiter. Nur damit Sie so die Organisation kennen. Wir fühlen uns zugehörig zum Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, der vielleicht ein bisschen bekannter ist. So, ich habe mir die Aufgabe gestellt, Verfassung schützen, ohne die Verfassung zu verletzen. Als Datenschützer berate ich ja Unternehmen und ich versuche dann immer, unternehmerische Konzepte, unternehmerische Strukturen, unternehmerische Kulturen einzubinden in meine Datenschutzberatung. Und ich habe geglaubt, vielleicht gibt es hier auch Impulse aus Sicht des Datenschutzes für das Thema Verfassungsschutz, In- und Auslandsgeheimdienst. Ich beschränke mich jetzt hauptsächlich auf den Inlandsgeheimdienst. Ich persönlich zähle mich nicht dazu, dass ich ein Experte in Sachen Geheimdienste bin. Da bin ich ein interessierter, datenschutzfreundlicher Laie, aber in Sachen Datenschutz bin ich professionell. Für den Fortlauf der Veranstaltung muss ich ein paar Basisannahmen zugrunde legen. Die Diskussion sollten sich in diesem Rahmen beschäftigen. Darüber hinaus wird es an anderen Workshops in dieser Veranstaltung ganz herzhaft und leidenschaftlich diskutiert werden. Das ist hier aber nicht so. Eine Basisannahme ist, dass ein Verfassungsschutz oder dass es irgendeine Form von Geheimdienst geben soll. Ich sage nicht, dass das notwendig ist, ich sage aber, dass ich jetzt erstmal, um rechtsstaatliche und datenschutzfreundliche Strukturen zu schaffen, davon ausgehe, dass wir erstmal einen Geheimdienst haben. Und dann müssen wir anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir das verfassungskonform ausgestalten. Da stelle ich die Frage, ist eine kontrollfreie Verwaltung eine Alternative? Und ich werde natürlich begründen, dass das so nicht geht. Dann Anforderungen des Rechtsstaates auflisten und Anforderungen des Datenschutzes auflisten. Forderungen, da fehlt schon ein Buchstabe. Nach der Abschaffung von Geheimdiensten ist verständlich. Die größere Herausforderung ist aber, die Geheimdienste als Mittel einer wehrhaften Demokratie zu begreifen. In einer Informationsgesellschaft sollte auch der Staat nicht auf die umfassende Beschaffung von Informationen verzichten, wenn es zielgerichtete Aufgaben gibt, die dies rechtfertigen. Das sei jetzt erstmal unterstellt und der Rahmen für unser Gespräch. Kann es eine kontrollfreie oder kontrollarme Verwaltung geben? Und es liegt nämlich in der Natur des Menschen, vorhandene Spiele auszuleben. Das ist nichts Böses, das ist ein ganz normaler Explorationsdrang. Und das kann sehr nützlich sein, in Wissenschaft, Forschung, Kunst ist das sehr nützlich. In Ausübung staatlicher Gewalt ist das natürlich ein großes Problem. Diese Spielräume ausleben kennen wir. Und deswegen vertrauen wir im Bereich staatlicher Organisationen, Verteilung von Macht, Verteilung auch von Gewaltenteilung, vielen, vielen staatlichen Stellen nicht. Wir vertrauen den Amtsgerichten nicht, deswegen haben wir eine nächste Instanz, wir vertrauen den Land- und Oberlandesgericht nicht, deswegen haben wir noch eine Instanz darüber. Die Verwaltungshierarchien sind ähnlich aufgebaut, untere, mittlere, oberste Verwaltung, weil wir hier kontrollieren wollen, werden Gesetze eingehalten oder lebt sich da ein Mensch einfach nur aus. Und letztendlich vertrauen wir nicht einmal unseren Parlamenten zu 100%. Wir haben eine Verfassungsgerichtsbarkeit geschaffen, die auch die Parlamente zuweilen in die Schranken weisen muss. Eine kontrollfreie Ausübung von Macht ist also, und das ist unsere Verfassungstradition, unsere Demokratietradition, an keiner Stelle eine ernstzunehmende Alternative. Kontrollfreie oder arme Verwaltung ist keine Alternative in keinem Bereich, und auch nicht bei den Geheimdiensten. Wir haben also diesen Zielkonflikt, dass Geheimdienste geheim arbeiten einerseits, andererseits wirksam kontrolliert werden müssen. Und den haben wir, glaube ich, noch nicht erfolgreich diskutiert und schon gar nicht gelöst. So, was machen wir jetzt aus rechtsstaatlicher Sicht, um hier ein gewisses Maß an Kontrolle hinzubekommen? Ein zentrales Merkmal des Rechtsstaats ist die gerichtliche Überprüfung von staatlichem Verwaltungshandeln. Wir haben heute Morgen schon gehört, bei den Geheimdiensten haben wir da ein Problem. Denn immer wenn irgendeine Maßnahme in Frage gestellt wird vor Gericht, prüft das Gericht, bist du persönlich betroffen? Wenn jemand nicht betroffen ist, muss ein Gericht sich nicht damit beschäftigen. Und genau diese Betroffenheit nachzuweisen, ist im Rahmen von geheimer Tätigkeit der staatlichen Verwaltung ein Ding der Unmöglichkeit. Und das hat und selbst das Bundesverwaltungsgericht hat sich hier auf die Seite der Geheimdienste geschlagen und nicht auf die Seite der Bürger. Was übrigens ungewöhnlich ist, in der Tradition der Bundesgerichte urteilen das Bundesverwaltungsgericht eher grundrechtsfreundlicher als der Bundesgerichtshof. Der Befund ist aber, dass die Maßnahmen der Geheimdienste weitgehend gerichtlicher Kontrolle entzogen sind. Hier habe ich ein Sternchen dran gesetzt, weil ich nicht sicher weiß, ob es einfach keine Rechtswege eröffnet sind. Aber wenn das so heute Morgen berichtet wurde, dass das durchgeklagt wurde, ist wohl der Rechtsweg eröffnet. Aber wie gesagt, wegen der fehlenden Betroffenheit nehmen die Gerichte die Entscheidung nicht an. Damit sind aber Machtmissbrauch und ungerechtfertigte Eingriffe in Grund- und Menschenrechte strukturell vorprogrammiert. Es bleibt der menschliche Explorationsdrang. Alles, was in den Köpfen der Mitarbeiter von Geheimdiensten ist, und ich habe heute auch gelernt, dass da viele aus dem militärischen Bereich kommen, das wird dann umgesetzt und eine gesetzesnahe Umsetzung mangels einer gerichtlichen Kontrolle ist dann eher nachrangig oder nicht im Blickfeld. Ich möchte noch ein Beispiel bringen. Mein Vater hat gearbeitet bei der Landesvermögensverwaltung in Hessen. Er war Bauingenieur und hat Grundstücke und Häuser, Gebäude bewertet und war sehr zufrieden mit seinem Job, weil er kein Pendant hatte im Landesrechnungshof. Später, um nochmal ein bisschen mehr Geld zu verdienen, hat er diese Bewertung erweitert auf Mieten, Mietobjekte. Und da hatte er dann ein Pendant im Landesrechnungshof und dann plötzlich auch sehr viel mehr Stress in seiner Arbeit. Wir suchen uns alle diese Räume, wo wir unseren menschlichen Explorationsdrang ausleben können, ohne eine entsprechende Kontrolle. Und als Bürger und als freiheitsstrebender Bürger ist das richtig und ordentlich, aber in einer Struktur, die Macht ausübt, staatliche Macht, auch in Betrieb, Arbeitsrecht, Vorgesetztenmacht, dort gehört das nicht hin, sondern dort gehört eine Regelung oder Einschränkung dieses Explorationsdrangs hin, damit es nicht zum Machtmissbrauch kommt. Also, wir haben verschiedene Stellen, die tatsächlich theoretisch die Geheimdienste kontrollieren sollen. Das ist das Bundesministerium des Innern für den Verfassungsschutz. Ich habe jetzt mal den BND nicht als Beispiel genommen, aber strukturell lässt sich das auch auf den BND übertragen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz unterliegt der Kontrolle durch das Bundesministerium des Innern. Es gibt also eine vorgesetzte Behörde. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist keine oberste Bundesbehörde, sondern eine obere Bundesbehörde. Und hier sollte es Kontrolle geben. Das BMI fühlt sich aber dem gesetzlichen Auftrag, für die innere Sicherheit zu sorgen, so verbunden, dass es hier regelmäßig an einem Gespür für ein Übermaß mangelt. Das haben wir auch in Diskussionen, in allen möglichen Datenschutzdiskussionen um Textgebung im Bundesdatenschutzgesetz und in bereichsspezifischen Datenschutzgesetzen erfahren. Das Thema Datenschutz ist immer noch beim Bundesministerium des Innern verortet. Und es gibt erstmalige Diskussionen, es vielleicht zum Justizministerium rüberzubringen als Ressort, damit hier ein grundrechtsnaheres Ressort die Datenschutzdiskussion führt. Also, wir haben diesen strukturellen Mangel beim BMI. Strukturell verständlich, man fühlt sich dem Thema innere Sicherheit halt verbunden, nicht dem ganzen gesellschaftlichen, demokratischen Kontext, sondern diesem Thema innere Sicherheit. Aber als Kontrollinstanz daher nicht ausreichend. Wir sagen übrigens bei keiner Verwaltung, bloß weil es eine übergeordnete Verwaltungsstelle gibt, dass die Kontrolle damit ausreichend ist. Das entspricht unserer demokratischen Konzeption und Kultur. Jetzt haben wir Kontrolle im Parlament. Die parlamentarische Kontrolle in diesen parlamentarischen Kontrollgremien ist zu oberflächlich. Es fehlt an einer hinreichenden Kontrolldichte. Daher reicht auch diese Kontrollinstanz nicht aus. Auch das ist heute in der Diskussion um 10:30 schon beschrieben worden. Also das genügt nicht. Jetzt müssen wir uns anschauen, was können Gerichte ausrichten. Bestimmte Maßnahmen der Informationsbeschaffung unterliegen auch heute schon der gerichtlichen Kontrolle. Wenn wir ins Gesetz über den Bundesverfassungsschutz, Bundesamt für Verfassungsschutz hineinschauen, sehen wir bestimmte Maßnahmen, zum Beispiel die der verdeckten Wohnraumüberwachung, darf das Bundesamt nicht treffen, ehe es nicht ein Gericht bemüht hat. Also es versucht, auch hier wird vom Gesetz her nochmal Gewaltenteilung strukturell versucht herzustellen. Es gibt also einen Bereich schon mit gerichtlicher Kontrolle. Aber es handelt sich um ein Verfahren zwischen dem Bundesamt und dem Gericht. Betroffene Bürger sind gar nicht einbezogen. Dann haben wir diesen traurigen Befund, den ich jetzt auch in diesen Unterlagen gelesen habe, dass in allerwenigsten Fällen die Benachrichtigungspflicht des Bundesamts für Verfassungsschutz gegenüber Betroffenen, wenn sie denn mal observiert wurden, nachgekommen wird. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass ein Bürger überhaupt nachweisen kann, dass er betroffen ist und eventuell die Maßnahme des Verfassungsschutzes gerichtlich anfechten kann. Also das Geheime befruchtet sich selbst, indem Betroffene die Benachrichtigungspflichten gegenüber den Bürgern praktisch nicht existiert und dann auch der gerichtlichen und im Reflex dazu der gerichtlichen Kontrolle entzogen bleibt. Und selbst die Frage, ob sie hätten einbezogen werden müssen, also benachrichtigt werden müssen, die Bürger, ist nicht Teil dieses Verfahrens. Dieses Verfahren stellt nur die Frage, ist die konkrete Wohnraumüberwachung zulässig? Und ob dann im Nachhinein die Bürger benachrichtigt wurden oder nicht, das urteilt das Gericht nicht mit. Also diese Kontrolle der Gerichte, die wir im Moment haben, ist viel zu schmal, um eine wirksame Grundrechtskontrolle darzustellen. Ja, auch das ist heute in der Diskussion am Morgen schon deutlich geworden. Die Initiativkontrolle durch den betroffenen Bürger vor Gericht ist kaum wirksam möglich. Zu viel Geheimnis am Geheimdienst. Andere Verfahren vor Gericht, Auskunftspflichten gegenüber den Gerichten und Betroffenen sind notwendig. Und hier kommen wir schon ein bisschen mehr in die Perspektive als in den Ist-Zustand. Der Verwaltungsrechtsweg muss uneingeschränkt offen stehen. Das heißt, dort, wo ich einerseits geheime Verwaltung zulasse, darf ich andererseits nicht mehr die Frage stellen, bist du individuell betroffen, sondern ich muss das Verfahren eröffnen, muss in die Sachbeweiserhebung geben, in die Untersuchung beim Verwaltungsgericht, das ist immer der Untersuchungsgrundsatz, und kann dann irgendwann feststellen, du warst gar nicht betroffen. Und dann kann ich sagen, ich weise die Klage ab. Aber es darf nicht Teil der Zulässigkeitsprüfung sein, es muss Teil der Begründetheitsprüfung sein. Und das ist eine Forderung, die man dem Gesetzgeber stellen sollte. Ich finde auch, wenn wir dann die Zulässigkeit von Klagen gegen Geheimdienste erweitern, müssen wir mit verschiedenen Fußfesseln dieser Klagen leben. Zum Beispiel zeitweise Ausschluss der Öffentlichkeit, aber bitte als Ausnahme, nicht als Regel. Das kann bestimmte Sachen sind ja vielleicht tatsächlich im Interesse des Staates, geheim zu bleiben. Und im Ermessen des Richters, nicht im Ermessen der Behörde, die verklagt wird, muss das Gericht dann auch den Spielraum haben, zu sagen, das machen wir jetzt ohne die Öffentlichkeit. Aber, wie gesagt, das sollte, wenn es gesetzlich geregelt ist, zur Ausnahme werden. Natürlich bedarf es einen Schutz von Mitarbeitern, die beim Verfassungsschutz arbeiten. Und wenn es im Gesetz steht, dass V-Leute eingesetzt werden, dann auch ein Schutz der V-Leute. Ich persönlich räume hier ein, dass ich den Einsatz von V-Leuten nicht gutheiße. Ich denke, wir brauchen ihn insgesamt politisch nicht. Ich sage aber, wenn das Gesetz, die demokratische Mehrheit dafür ist, dass V-Leute eingesetzt werden, dann bedürfen sie in so einem Verfahren auch einen besonderen Schutz. Aber nur deren Identität muss geschützt werden, nicht deren Aktivität. Gegebenenfalls durch Beweiserhebungsverbote oder Zeugnisverweigerungsrechte. Dann wird immer noch ein Gutteil aufgedeckt werden und unterliegt dann der Entscheidung des Richters, nicht mehr des Amtes, ob es eine rechtmäßige Aktion war. Und dann wäre zu überlegen, gibt es nicht die Notwendigkeit einer Revisionsverwaltung. Im gesamten Budgetbereich haben wir Rechnungslücken. Und die kontrollieren, ob die Haushalte und die einzelnen Verwaltungen, die mit diesen Haushalten umgehen, das sparsam wirtschaftlich machen oder nicht. Uns fehlt noch eine informationelle Wirtschaftlichkeitsprüfung. Brauchen wir die Daten als Staat und für welche Zwecke brauchen wir die Daten? Und das als unabhängige Behörde, die nicht eingriffsbefugt ist, Rechnungshöfe sind nicht eingriffsbefugt, aber die durchaus öffentlichkeitsbefugt sind. Also können sagen, hier haben wir einen Eingriff eines Geheimdienstes, aber eventuell auch einer Gesundheitsbehörde, die Informationen gesammelt hat, die sie nicht braucht oder nicht rechtzeitig gelöscht hat oder sonst irgendein Schindluder damit getroffen hat. Insbesondere auf der Verwendung, Übermittlung, Löschfristen und Ähnliches müssen in diesem Bereich einer Revisionsverwaltung, einer informationellen Revisionsverwaltung überprüft werden können. Diese Verwaltung hat dann die Befugnisse, Betroffene zu informieren, Gerichte anzurufen, wenn Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Verfahren bestehen. Das fehlt im Moment ganz und wir sind mitten in einer Informationsgesellschaft. Ich kann mir vorstellen, als wir von der Agrargesellschaft zur industriellen Gesellschaft gekommen sind, haben wir ganz schnell Strukturen geschaffen, um Geldflüsse zu kontrollieren, in der Verwaltung eben die Rechnungshöfe. Und wir kontrollieren immer noch nicht die Informationsflüsse konsequent. Beziehungsweise überlassen es, sie zu beobachten durch geheime Verwaltung. So, jetzt bin ich mal vom Rechtsstaat fertig. Jetzt schaue ich mir an, welche Strukturen kennen wir im Bereich des Datenschutzes. Wenn ich eine innerbetriebliche Datenschutzschulung halte, dann weise ich immer die Beschäftigten darauf hin, dass es so etwas wie informationelle Mauern zwischen den Verwaltungen gibt. Wenn ich heute einen Sozialhilfeantrag stelle und den Sachbearbeiter im Sozialamt interessiert, was die letzte Einkommensteuererklärung war, und ist durchaus interessant für seine Arbeit, muss man gar nicht in Frage stellen. Und er ruft beim Finanzamt an und sagt, sag mir doch mal von diesem Bürger die letzte Steuererklärung und den letzten Steuerbescheid. Dann zuckt der Finanzbeamte mit den Achseln und sagt, Steuergeheimnis, das darf ich Ihnen gar nicht sagen. Und umgekehrt, wenn jemand eine Steuererklärung abgibt und den Finanzbeamten interessiert, ob er staatliche Leistungen bekommen hat, ruft bei der Sozialbehörde an, passiert das Gleiche. Der Mitarbeiter von der Sozialbehörde sagt, Sozialgeheimnis, das darf ich Ihnen nicht sagen. Wir haben, und auch das ist demokratische Tradition, informationelle Mauern zwischen den einzelnen Behörden. Und das ist gut so, denn Bürger müssen nicht, wenn sie zu einer Behörde gehen, gleich den gesamten staatlichen Gewalt gegenüberstehen und den gesamten staatlichen Informationspool, sondern eben nur dem Teil, dessen Zweck diese Behörde ausmacht. Und dieser Grundsatz ist etwas anders und kann nicht aufrechterhalten werden im Zusammenhang von Geheimdiensten. Im Datenschutz gibt es einen anderen Grundsatz, der heißt, eine Stelle, die recht umfassende Personendaten sammeln darf, je mehr sie sammeln darf, umso weniger darf sie im Verwendungszweck diesen Daten dann anwenden und umsetzen. Da gebe ich Ihnen zwei Beispiele. Ich selbst war Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht über die Kfz-Kennzeichenentscheidung. Und ich habe einen Abschnitt im Hessischen Polizeigesetz angefochten. Das Bundesverfassungsgericht hat sich verschiedene Polizeigesetze zu dem Thema Kfz-Kennzeichen, also visuelle Aufnahme des Kennzeichens, Umsetzung durch ein Programm in einen Text, der dieses Kennzeichen in einen Text umsetzt und dann diesen Text vergleichen mit Datenbanken, ob Leute zur Verhandlung ausgeschrieben sind oder sonst irgendetwas. Und in diesem Verfahren hat sich ergeben, dass es 1,7 Millionen Erfassungen gab in einem bestimmten Berichtszeitraum, 300 Treffer und 200 von diesen 300 Treffern waren nicht bezahlte Kfz-Versicherungsbeiträge, die auf diesem Weg in diese Datenbank gelangt waren. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das hessische Gesetz kennt nicht nur eine massive Erfassung, sondern es kennt auch eine massive Verwendungszweck, Umgang mit den Daten. Und das ist verfassungswidrig. Und es hat verglichen, das Bundesverfassungsgericht, in der Entscheidung von 8 Jahren mit dem brandenburgischen Polizeigesetz. Die kannten auch eine Kfz-Kennzeichenerfassung, aber die haben nur einen sehr kleinen Ausschnitt dessen, was man mit diesen Erkenntnissen dann tun darf, ins Gesetz reingeschrieben. Und das hat das Bundesverfassungsgericht als verhältnismäßig angedeutet. Also dieser Grundsatz, je größer die Datensammlung, umso weniger darf ich dann damit tun. Bei den Berufsgeheimnissen kennen wir das ähnlich. Ein Arzt stellt lauter dumme Fragen, ob die mit der Krankheit zu tun haben oder nicht. Es können Umwelteinflüsse auf die Krankheit haben, es kann auch keine Umwelteinflüsse haben. Und deswegen darf er in seiner Anamnese umfassend Daten erheben. Aber die Verwendung ist nur für die Gesundheit des Patienten da. Sie ist dem staatlichen Zugriff sogar entzogen, im Rahmen von einem Berufsgeheimnis, im Rahmen von Beweiserhebungsverboten und Aussageverweigerungsrechten dieser Berufsträger. Auch wieder hier das Beispiel massive Datenerhebung, ganz, ganz spezielle Verwendungszweck. für das Bundesamt für Verfassungsschutz gilt, aus diesem Grunde, dass sie in die polizeiliche Arbeit nicht eingebunden sein darf. Das hatten wir im Dritten Reich, das hatten wir auch in der DDR, dass Geheimdienste beides machen, Daten sammeln und gegen den Bürger dann verwenden. Hier haben wir diese strikte Trennung. Es darf Hinweise geben, wenn Straftaten bevorstehen an die Staatsanwaltschaft und die Polizei, aber mehr darf das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht. Also hier haben wir eine strukturelle Grenze aus Sicht des Datenschutzes erreicht. Was jetzt noch zu überprüfen wäre, die Liste der zulässigen Informationsempfänger der geheimdienstlichen Datensammlung. Wir haben schon eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof, dass ein ganz normales Unternehmen, das Daten in die USA gibt, das nicht tun darf, weil die dort nicht sicher sind und bei den Geheimdiensten dort landen. Warum sollen jetzt Geheimdienste am Geheimdienst in den USA Daten übermitteln? Das ist mir völlig unerklärlich. Ich würde heute schon sagen, das ist europarechtswidrig, allein aufgrund der Safe Harbor-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes von vor einem Jahr. Dann habe ich noch ein anderes Prinzip, ich nenne das mal das PGP oder PGP-Prinzip. Das ist ein Verschlüsselungsprogramm, zu verwenden für Dateiverschlüsselung oder E-Mail-Verschlüsselung. Jedes elektronische Dokument lässt sich letztlich damit verschlüsseln. Und das PGP-Programm ist ein Open-Source-Programm. Alles ist transparent an diesem Verfahren. Alles, ausnahmslos. Und es gibt einen Punkt, der intransparent ist und sein muss, als Konzeption dieses Verfahrens, dieses Verschlüsselungsverfahrens, das ist der Schlüssel. Geteilt in öffentlichen und privaten Schlüssel, selbst der öffentliche Schlüssel ist dann wieder transparent, aber der private Schlüssel eben nicht. Und das ist sozusagen ein Bild, ein Muster, ein Vorbild für die geheimdienstliche Vorgehensweise. Sämtliche Verfahren können transparent sein, wenn ich vorher präzise und klar definiere, was ich bitte schön schützen möchte, als geheim. Und da denke ich, die Identität von Mitarbeitern, von V-Leuten eventuell, wenn man das für zulässig hält, und vielleicht ganz, ganz ausgewählte Informationserkenntnisse, vor allen Dingen zukunftsbezogene Informationserkenntnisse, können geheim sein. Alles andere, also das Prinzip der Transparenz, muss über dem Prinzip der Geheimheit stehen. Die Geheimheit muss sich rechtfertigen. Wir brauchen transparent für ordentliche Kontrollverfahren gegenüber den Geheimdiensten und mit Institutionen, und wir brauchen Transparenz für Bürger gegenüber den Geheimdiensten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit soweit, die ganz ohne Rückfragen war. Und deswegen eröffne ich jetzt die Diskussionsrunde. Bisher gab es keinen Widerspruch über die Aufzeichnung, deswegen läuft die jetzt weiter. Aber das lässt sich ändern, falls es Widerspruch gibt. Bitte schön.
Ja, schönen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe eine kleine Rückfrage, und zwar hinsichtlich der V-Leute. Hatten Sie die Unterscheidung gemacht zwischen Identitätsschutz und Aktivitätsschutz?
Ja.
Und ich würde Sie bitten, dass Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen, weil, also ich sage mal so, wenn jemand im V-Leute-Bereich kriminell wird, also Straftaten begeht, wie sinnvoll ist dann die Unterscheidung, die Sie gemacht haben, wenn die Aktivität geahndet werden soll, kann ja die Identität der Person, auf die diese Aktivität zurückgeht, nicht geschützt werden. Jedenfalls nach meinem Verständnis dann nicht, wenn das von Strafgericht möglicherweise dann verhandelt wird.
Also ich würde, ich habe schon einfließen lassen, dass ich keine Legitimation sehe für Einsatz von V-Leuten. Deswegen fühle ich mich gar nicht unter Druck, diese Frage überhaupt zu beantworten. Aber es setzt Grenzen dem V-Leuten. Wenn ich die Aktivität nicht geheim halten kann, kann ich auch keine Straftaten begehen als V-Mann. Das heißt, dann kann ich auch keine Straftaten begehen als V-Mann, weil sich das ja dann irgendwie veröffentlichen würde. Ich kann, ich sage mal, bei einer NSU die Kasse führen als V-Mann. Aber ich kann nicht losgehen und Leute verprügeln als V-Mann. Das geht ja nicht. Und wenn mir irgendwelche Leute erklären, das geht überhaupt nicht, dann habe ich den Beweis erhoben, wo ich jetzt nur die Arbeitshypothese habe, dass der Einsatz von V-Leuten überhaupt nicht möglich ist.
Ein Beispiel geben, das in dem Bereich Finanzwelt, und deswegen habe ich das so gerade Auskunft zu fragen über den Verfassungsschutz, also auf dem Stand, da bekommt man dann vielleicht Auskunft, oder das Gericht bekommt Auskunft, wenn es Akten sich zu vorführen lässt, wenn es zu bewerten hat, ob das alles okay war, die sind geschwärzt. Das sind nur ganz wenige Merkmale dazu. Und bei den Verfassungsschützern, die sagen in dem Augenblick immer, sie machen sozusagen, sie erklären, es sei Identitätsschutz, den sie müssen, die müssen die Quelle schützen. Ja. Aber mit der Folge, dass sie alles, sogar den gesamten Sachverhalt, die Aktivität auch löschen, schwarz machen, ja, mit dem Argument, es seien letztlich so wenige Leute insgesamt dabei gewesen, also eine kleine Gruppe hier, sodass es nicht möglich ist, hier, also beziehungsweise dass es dann möglich wäre, hier rückzuschließen, wer in dieser Gruppe der V-Mann war. Und das ist sozusagen einer der Hauptschwärzungsmuster, die laufen, auf diese Art und Weise alles zu vernehmen. Also das, insofern ist das, führt das wieder zu dem Argument, und ich denke, Herr Schäfer hat es sehr klar gemacht, es lässt sich in diesem Bereich nicht verfassungsrechtlich, grundrechtsmäßig, rechtsstaatsgemäß arbeiten, weil es geht nicht. Ja, man kann keine Überprüfung machen. In dem Augenblick, wo man sie überprüfen würde, würde sozusagen auch die Aktivität als solche wieder bekannt. Und ich habe jetzt gerade eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes von letzten Monat bekommen, da ging es auch darum, dass jemand 700-seitigen Scherz bekommen hat. Und dann habe ich gesagt, das sind Vorgänge, also V-Leute Vorgänge, die sind 35 Jahre alt, die jetzt noch drin waren und geschwärzt waren. Und dann haben sie gesagt, haben wir dann so argumentiert, das sei 35 Jahre alt, die Leute sind ja teilweise gar nicht mehr am Leben, die damals gearbeitet haben. Also das sollte schon irgendwo ein bisschen differenzieren und nachgucken, was da überhaupt noch ist. Ja. Hat das Bundesverwaltungsgericht als höchstes Gericht in dem Bereich der Fachsenat, der 20. hat dann gesagt, das interessiert uns nicht. Es gibt sozusagen aufgrund der Zusage, die einmal gegeben worden ist, dass hier die Daten des V-Mannes, der Vertraulichkeitsschutz für den V-Mann, deswegen würde das heute sozusagen mit Ewigkeitsgarantie gegeben werden. Hat auch nicht beeindruckt, dass das Gesetz heute sogar eigentlich in Voraussetzungen dazu steht für V-Leute, also sie dürfen nicht davon leben und sonst was, dass man möglicherweise rückwirkend sagt, also das sei doch eine Grenze, die wir vielleicht auch rückwirkend beachten müssen. Nichts, also das heißt sozusagen, es gibt da eine Ewigkeitsgarantie, eine einmal gegebene Vertraulichkeitszusage, und die schließt diesen ganzen Bereich aus.
Jetzt habe ich aber noch mal eine Nachfrage. Da ist aber doch diese Unterscheidung, wenn ich jetzt Ihren Argumenten folge, dann ist die Unterscheidung zwischen Aktivitätsschutz und Identitätsschutz eine artifizielle Unterscheidung, weil Sie haben das jetzt strategisch,
wenn Sie... Ja, praktisch ausgehoben, wie es aussieht, ja.
Ja, strategisch jetzt so argumentiert, dass es darauf rausläuft, dass der Einsatz von V-Leuten, die dann kriminelle Akte begehen, sozusagen generell nicht möglich sein soll, als politische Forderung. Teile ich da, finde ich ja richtig. Aber dann verstehe ich die Unterscheidung nicht, warum wir die überhaupt brauchen.
Ja, weil wir eine Mehrheit haben, die sagt, V-Leute-Einsatz ist zulässig. Und deswegen steht es im Gesetz, und deswegen muss es Strukturen geben, wenigstens die Identität auch zu schützen. Für eine gewisse Zeit, für eine politisch zu diskutierende Zeit. Eins, zwei.
Ich habe eine Anmerkung und eine Frage, und zwar ganz am Ende klang so ein bisschen die Trennung Polizei und Geheimdienste an. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, da sieht die Realität ja ganz anders aus. Also da gibt es ja verschiedenste Verflechtungen zwischen den Polizei und den Geheimdiensten. Sei es jetzt über gemeinsame Dateien, die da zum Beispiel zwischen BKA und unserem Verfassungsschutz betrieben werden, oder halt auch über diese gemeinsamen Zentren. Da haben wir hier in Berlin in Berto das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum und auch das GETZ, wo sozusagen die Geheimdienste auf der einen Seite und die Polizei auf der anderen Seite zusammensitzen, in Runden, wöchentlichen Runden, täglichen Runden und sich dort austauschen. Also da fließen auch ganz viele, sagen wir mal, Informationen abseits von dem, was man vielleicht auch datenschutzrechtlich in irgendeiner Form fassen kann, auch normieren kann in Form eines Gesetzes. Deshalb bin ich da sehr skeptisch, was diese Trennung angeht, ob man das überhaupt in irgendeiner Form lösen kann. Jetzt nochmal zur Frage zurück, und zwar, da gab es den Punkt Initiativkontrolle durch Betroffene. Würde mich interessieren, wie Sie das einschätzen, den datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch. Ob der da eine Hilfe sein kann oder da auch in irgendeiner Form an Grenzen stoßen. Stichwort Ausnahmetatbestände zum Beispiel oder solchen. Kam ja hier auch gerade auf einen Rechtsanwalt an.
Also ich finde auch hier der Auskunftsanspruch von Betroffenen unterliegt dem Transparenzprinzip. Geheimdienste müssen rechtfertigen, warum sie es im Zweifel nicht machen. Es gibt Privilegien für Strafverfolgung. Während eines erlaufenden Ermittlungsverfahrens kann die Strafverfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft den Auskunftsbegehren liegen lassen. Also da gibt es Verzögerungsbegründungen, aber es gibt letztendlich keine Begründung, sie nicht zu erteilen. Und das Gleiche und entsprechende Strukturvorgaben muss man den Geheimdiensten geben. Es kann sein, dass so dicht an der Identität, jetzt sind wir wieder bei den V-Leuten, ist, dass das mal Jahre Verzögerung beinhaltet. Aber es darf letztlich nicht dazu führen, dass dieses Auskunftsersuchen absolut und völlig ins Leere geht. Und dass man im Rahmen einer Selektorensuche Teil eines Kommunikationsverhaltens mitgefunden wurde, muss Teil des Auskunftsersuchens begehrt sein. Und ich sehe im Moment, solange hier eine Rasterfahndung stattfindet, also es ist ja nicht eine Strafverfolgung, sondern es ist ja eine Verdachtserhebung, ist das durch kein staatliche, gibt es keinen vernünftigen Grund, hier eine Auskunft begehren nicht zu erfüllen. Und nun, ich gebe Ihnen recht, der Ist-Zustand bei den Geheimdiensten ist genau das Gegenteil. Es wird alles abgeblockt. Ich hatte im Gedanken an diese gemeinsamen Dateien auf der Folie 17 darauf hingewiesen, es ist zu überprüfen, welche zulässigen Empfänger da sind. Also wenn ich hier Fehleinschätzungen von Verfassungsschutz habe, die geheim erhoben wurden, geheim in diese Datenbank eingetragen wurden, und dann der Polizei völlig entzogen ist, wie sinnvoll das ist, ob ein Demonstrant da hineingerutscht ist oder jemand, der eine Verfassungsbeschwerde eingereicht hat, da reingerutscht ist, dann gehört das nicht in die polizeiliche Arbeit, diese Information. Und dieser gemeinsame Zugriff auf solche Dateien verstößt genau gegen diese Gewaltenteilung oder gegen dieses Datenschutzprinzip. Viele Informationen, ganz, ganz wenige Verwendungen. Bitte schön.
Also ich habe eine Frage zum Datenmissbrauch bei Jobcentern. Mhm. Ich bin ja als Erwerbslose ähnlich wie als Kranke in einer sehr geschwächten, existenziell bedrohlichen Situation. Mir fehlt schon alleine die Fantasie, also eine passende Frage zu stellen. Also wie kann ich mich denn überhaupt gegen Jobcenter wehren? Oder könnten Sie ein bisschen mehr zu den Datenmissbräuchen von Jobcentern sagen? Und vor allen Dingen,
Also, das ist ein völlig neues Thema, ein völlig neues Fass, das wir aufmachen würden. Wenn jetzt hier eine Wortmeldung kommt, wieder zurück zu den Geheimdiensten, würde ich das vorziehen müssen. Aber solange das, da kommt schon eine, ja bitte.
Wir haben ja im Datenschutz das Prinzip der Datensparsamkeit, also Daten sollen nur erhoben werden oder dürfen nur erhoben werden, wenn sie für den Auftrag nötig sind. Jetzt haben wir vorhin von Herrn Müller-Heidelberg gehört, dass der Verfassungsschutz in großen Teil der Fälle etwas tut, was er gar nicht vom Auftrag her tun soll. Könnte man jetzt dieses Prinzip der Datensparsamkeit darauf anwenden und sagen, in den Fällen, wo er was tut, was er gar nicht tun soll, dienen die Daten ja nicht seinem Auftrag. Mhm. Also müsste ein Datenschutzkontrollverfahren in dem Fall feststellen, diese Daten dürfen nicht erhoben werden, weil sie dem Auftrag nicht dienen. Und wer könnte denn sowas überprüfen? Wer hat überhaupt die Kompetenz dazu?
Also ich würde einen anderen Reflex haben. Das Prinzip der Datensparsamkeit umfasst nicht nur die Erhebung und die Vorhaltung von Daten, es erfasst auch die Verwendung und die Zugriffsberechtigung auf die Daten. Und wenn der Verfassungsschutz, wenn es sinnvolle Kontrollstrukturen gegenüber dem Verfassungsschutz gäbe, würde deutlich werden, dass der Datenbereich in bestimmten Fällen überhaupt nicht herangezogen werden darf durch den Verfassungsschutz. Ich würde dem Verfassungsschutz nicht verbieten, Daten zu sammeln. Seine Aufgabe ist sehr umfassend und sehr ganzheitlich angelegt. Deswegen dieses massive Sammeln, ganz wenig Verwendung. Aber ich würde ihm verbieten, bestimmte Verwendungen, zum Beispiel solche gemeinsamen Dateien zu führen, bestimmte Meldungen an andere Behörden, die müssten sehr streng kontrolliert werden, weil es hier aus einer vergleichsweise unsicheren Datenquelle kommt. Ich möchte Ihnen ein anderes Datenschutzprinzip nochmal nahelegen, das Prinzip der Direkterhebung. Wir hatten eine GEZ, die es zum Glück nicht mehr gibt, aber die Nachfolgeorganisation ist auch nicht viel besser. Die ist, wenn sie Zweifel hatte, zum Nachbarn gegangen und hat gefragt, hat er nun einen Fernseher oder hat er keinen? Das ist ein Verstoß gegen das Prinzip der Direkterhebung. Und das hat nicht nur dazu geführt, dass Datenschutzverstöße passiert sind, das hat auch dazu geführt, dass als potenzielle Gebührenpflichtige in der Datenbank der GEZ gelandet sind, Kanarienvögel, Hunde und Katzennamen. Es sind einfach auch eine von der Datenqualität unsichere Daten, wenn ich von Dritten erhebe. Und auch das ist etwas, was in der Verantwortung, in der Sorgfaltspflicht von Geheimdiensten liegt, ihre Qualität entsprechend zu prüfen. Und ohne vernünftige Kontrollstrukturen werden die das nie tun. Oder jedenfalls nicht in der Tiefe, die es notwendig ist.
Also gibt es jetzt irgendein Organ, das bei Geheimdiensten Datenschutz
Das die Bundesdatenschutzbeauftragte hat das versucht. Sie hat auch entsprechend einen umfassenden Bericht mit Datenschutzverstößen festgestellt. Offensichtlich ist das in der Intensität entweder vorher noch nie geschehen oder jedenfalls nicht in die Öffentlichkeit geleakt. Mir wird dadurch deutlich, dass es nicht reicht. Also die Bundesbeauftragte für Datenschutz ist ja auch fokussiert auf ein Thema, nämlich die personenbezogenen Daten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sammelt und der Nachrichtendienst sammelt ja sehr viel mehr Daten. Also wir brauchen auch einen Schutz vor rechtswidriger Wirtschaftsspionage und da ist die Bundesbeauftragte für den Datenschutz gar nicht zuständig. Deswegen habe ich diese andere Revisionsinstanz, eine rechnungshofähnliche Instanz in der Informationsgesellschaft angedeutet, um weiter zu denken.
Ich fände es doch schade, wenn dieses Thema mit den Jobcentern im Bach runtergehen würde, weil Jobcenter sind immer die Schmuddelkinder und die was damit zu tun haben und es geht regelmäßig.
Ich habe jetzt hier sozusagen nicht ein Jobcenter auf der.
Er hat es aber gesagt.
Ich habe es in meiner Vorstellungsrunde gesagt. Ich habe es nicht in der.
Aber Sie haben es angedeutet.
Ich verspreche, ich werde 2 Minuten vor eins drauf eingehen. Okay. Bitte schön.
Vosshoff ist sonst eine recht sparsame Frau. Wenn man jetzt sieht, die Datenschutzbeauftragten, die Tätigkeitsberichte sind sehr sparsam geworden, was im Sicherheitsbereich war. Also das ist sozusagen eine Verunsicherung, wenn man es dann so hört. Da ist nicht mehr viel drin. Es sind ein paar Sachen noch drin, die so ganz knitterig sind, aber man erfährt nicht mehr in der Breite. Und das ist jetzt etwas, was wieder öffentlich gemacht hat. Und da ist nur die Öffentlichkeit die Kontrolle letztlich, die er helfen kann, dass der Druck auf der Presse dann zunimmt und sagt, da muss halt mehr Kontrolle möglich sein. Wenn man der Kontrollfrau, der Kontrollorgan die Kontrolle verweigert, ja. Wo ist dann die Möglichkeit? Da gibt es kein Gericht oder sonst was, was das verhindern kann. Das ist eine Sache des Parlaments. Das Parlament müsste jetzt sagen, weil das Parlament setzt die Datenschutzbeauftragten ein. Wir wollen, dass hier, das macht wird, aber das wird jetzt in keinem Fall, dass jemand es erledigt.
Bitte schön.
Ich habe noch eine Frage. Sie hatten erwähnt, dass oder Sie haben gefordert, dass eine Auskunftspflicht auch dann bestehen sollte, wenn jetzt ein Geheimdienst die Daten durch Selektoren abgreift. Das kann ja an zwei Stellen über zwei Daten geschehen. Es geschieht am Netz direkt und es geschieht darauf eine anschließende Speicherung. Würden Sie in beiden Stellen, in beiden Situationen schon eine Auskunftspflicht sehen? Und wenn ja, das Pragmatische sehe ich aber erstmal, wenn das noch ist es erstmal ein Pseudonym, was da gefiltert wird in den Metadaten. Also sprich Telefonnummer oder eine IP-Adresse oder irgendein anderes Identifier für die Person. Und die Person selbst, der Name, Vorname, Adresse taucht ja noch nicht auf. Die muss erst ermittelt werden, um dann anschließend demjenigen oder derjenigen zu sagen, jetzt haben Sie eine Auskunftspflicht, dass hier etwas geschehen ist. Würde es nicht doch erstmal überhaupt die ganze Sache dann noch verschlimmern, in Anführungsstrichen?
Ich würde die Umkehrschluss ziehen. Wenn die Behörde weiß, was für ein Rattenschwanz an Pflichten bei dieser Datenerhebung auf sie zukommt, würde sich vielleicht sehr viel stärker beschränken auf das, was wirklich nötig ist. Und natürlich sind das pseudonyme Daten. Pseudonyme Daten sind aber personenbeziehbare Daten und fallen damit voll unter dem Datenschutz. Mit dem Kfz-Kennzeichen hat das Bundesverfassungsgericht positiv entschieden, die IP-Adresse ist inzwischen positiv entschieden. Also all diese Daten, diese Ermittlung, welche Person steht dann dahinter, das ist dann Aufgabe im Rahmen eines Auskunftsverfahrens vollständig zu beauskunften. Auskunftsverfahren muss immer vollständig beauskunft werden. Ich rede mir immer den Mund fusselig bei meinen Kunden, zu sagen, wenn ihr Videoüberwachung macht, dann müsst ihr die Videodaten nachbearbeiten, weil wenn ihr im Rahmen eines Beauskunftsverfahrens Dritte auf dem Videoband habt, dann müssen die gepixelt werden, ehe die Videodaten dem Auskunftsbegehren dem Betroffenen überlasst. Und das ist ein Riesenaufwand. Und wenn den Leuten anfängt, bewusst zu werden, dass da ein Aufwand dahinter steht, überlegen Sie nochmal, ist dieser Aufwand es wert, den Zweck dieser Videoüberwachung in diesem Umfang überhaupt zu verfolgen? Und gelegentlich sagen Sie dann auch nein. Es gibt leider inzwischen in Polizeigesetzen solche Klauseln, wenn die Beauskunftung zu aufwendig ist, brauche ich nicht zu beauskunften. Das ist ein ganz krasser Verstoß gegen das Transparenzprinzip und meiner Meinung nach auch ein Verfassungsverstoß, dass solche Passagen in Polizeigesetzen sollten unbedingt auch vor das Bundesverfassungsgericht gebracht werden. Schon beantwortet?
Ja.
Okay. Zurzeit sehe ich keine Wortmeldung, dann darf ich doch mal auf das Jobcenter. Oder
gerne.
Doch?
Ich hätte noch was zur Überleitung.
Okay, zur Überleitung.
Und zwar im Sozialdatenschutzrecht gibt es im Sozialgesetzbuch 10, das ist ja der Sozialdatenschutz geregelt. Da gibt es ja auch entsprechende Normen, die halt gerade auch eine Weiterleitung von sozialen Daten halt auch an die Geheimdienste oder Sicherheitsbehörden, wie es da heißt, sozusagen ermöglichen. Aber vielleicht ist das jetzt ja nochmal ein Anknüpfungspunkt, um sozusagen die Frage dort vorne nochmal ein bisschen zu thematisieren, wo halt sozusagen durchaus auch Sozialdaten zu den Geheimdiensten fließen überhaupt.
Also wie in welcher Weise und mit oder ohne gesetzliche Legitimation Sozialdaten an Geheimdienste fließen, kann ich nicht sagen. Ja, das habe ich jetzt nicht vorbereitet und das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass im Bereich Sozialdatenschutz dieser Grundsatz, wir haben zwischen den unterschiedlichen Verwaltungen informationelle Mauern, nicht mehr voll und ganz trifft, weil die Sozialbehörden Informationsquellen nutzen, die nichts mit ihnen selbst zu tun haben, direkte Bankauskünfte, und weil sie Informationen auch weitergeben können an Dritte, die nichts mit der eigentlichen Sozialarbeit zu tun haben. Zum Beispiel, wenn jemand zur Fahndung ausgeschrieben wird, ist trotz Sozialgeheimnis, darf der Beamte bei der Sozialbehörde die Polizei anrufen. Also solche Löcher sind immer mehr in den Sozialdatenschutz gebohrt worden. Die Gruppe, die Datenschützer Rhein-Main, hat besonders heftige Verstöße bei einem Jobcenter in Offenbach vermutet, weil es entsprechende Beschwerden gab. Da gehen die Sachbearbeiter tatsächlich her und lassen sich den Personalausweis geben zu Beginn des Gesprächs und entscheiden dann selber, wann das Gespräch zu Ende ist. Und bevor sie das nicht entschieden haben, gibt es auch den Personalausweis nicht zurück. Und sie machen natürlich Kopien von Personalausweisen, was inzwischen verboten ist und lauter solche Sachen. Wir haben in der Verfolgung von Datenschutzverstößen in Jobcentern das Problem, dass die Leute schon Probleme genug haben, ihre Leistungsansprüche vor Gericht zu verfolgen und deswegen sich um die Datenschutzverstöße selber nicht mehr kümmern. Wir ringen also gelegentlich darum, dass Anspruchsberechtigter, insbesondere im Datenschutzsicht Anspruchsberechtigter, dann auch mal diesen Punkt, dieses Datenschutzthema zum Konflikt macht, sodass wir das entsprechend vor Gericht bringen können oder jedenfalls in die Öffentlichkeit bringen können. Also das ist unser strukturelles Problem jetzt im Moment im Bereich Datenschützer zu helfen. Die Gruppe Die Datenschützer Rhein-Main macht am 14. November in Offenbach einen Workshop und hat dazu verschiedene Leute eingeladen, um dieses Thema mal öffentlich zu diskutieren.
Ich weiß nicht, wie lange hast
du? Wir haben noch 3 Minuten.
Was ich werde diese ganze Verfassungsschutzsache jetzt immer so untergehen finde. Der Verfassungsschutz des Müller-Heidelberg kann man klar gemacht, sammelt Daten über Bestrebungen gegen die Freiheit.
Lauter.
Bestrebungen, die gegen die Freiheit der demokratischen Grundordnung gerichtet sind oder die Sicherheit des Landes oder Bundes betreffen. Und das, was der Verfassungsschutz in der Regel macht, das sind Anhaltspunkte. Das ist sozusagen der verfahrensmäßige technische Begriff, der vom Gesetz steht. Also sie sammeln Anhaltspunkte. Und Anhaltspunkte ist etwas, was noch gar nichts ist. Und das Problem, was wir sozusagen als Datenschützer jetzt da in dem Bereich haben, dass auch mit Billigung des Bundesverfassungsgerichtes eine Verfassungsschutzbehörde 20 Jahre, 25 Jahre nur Anhaltspunkte sammeln muss, braucht, ohne sich jemand zu entscheiden, ist das jetzt ein Träger einer Bestrebung oder nicht. Das sind die sogenannten Ramelow-Entscheidungen vor 2 Jahren, ist das wirklich gewesen, wo eigentlich ein großer Sieg des Datenschutzes gewesen ist, dass der Verfassungsschutz einen Politiker, den es nicht für linksradikal hält, für links extremistisch, trotzdem sammeln durfte. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht dann gesagt, tut es nicht. Aber es hat sozusagen diese Anhaltspunkte, das gemeint. Und das ist jetzt eigentlich das Problem, was Herr Schäfer angesprochen hat, dass die Anhaltspunkte sozusagen das Breiteste sein kann, was es überhaupt gibt. Das kann alles sein. Und ich denke, solange der Gesetzgeber nicht den Verfassungsschutz zumindest vorschreibt, Anhaltspunkte dürfen nicht länger als 5 Jahre Anhaltspunkte bleiben, dann müsst ihr euch entscheiden, ist er einer, eine Bestrebung oder ist er keiner. Solange ist das ein absoluter Freiwurf, alles zu behalten und die ganzen Dateien auszulassen. Also, ich denke, der Widerspruch, den der sozusagen drin ist, es gibt keinen Verfassungsschutz ohne Verfassungsbruch. Also der ist sozusagen nicht möglich, weil er ist sozusagen immer eingebaut. Hinter dem Verfassungsschutz, wie wir in der heutigen Form ihn als Behörde haben.
Die komplette Antithese zu meinem Vortrag, okay? Ich nehme das so hin. Finde ich sogar ein ganz tolles Schlusswort. Wenn es keine Fragen mehr gibt, würde ich dann unseren Workshop als beendet erklären. Achso, bitteschön.
Eine letzte organisatorische Frage noch, hätte ich vorstellen sollen eigentlich. Werden Sie uns die Folie zur Verfügung stellen?
Kann ich gerne machen, ja.
Dann können wir die auch auf derselben Webseite, dort wo das Audio-File da liegen wird, veröffentlichen.
Super.
Ja, und ich habe damals vom Bundesverfassungsgericht Roland Schäfer vertreten, die Sie mir diese Kennzeichen.
Genau.
Vielen Dank.
Dass wir in der zweiten, die haben die ganzen Gesetze nominiert, so wie das das Bundesverfassungsgericht dann vorgeschrieben hat. Und die sind jetzt wieder in der Verfassungsbehörde. Ich habe nochmal 3 Beschwerden.
Ah, schön.
Jetzt wieder.
Gibt es da schon Termine?
Nein, die sind erst seit 6 Jahren anhängig.
Ach so, nur 6 Jahre.
Aber wir werden jetzt diesen Winter wieder bis zum Spruch kommen.
Schön.
Herr Schäfer.
Dankeschön.
Dankeschön.